NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute, wie es schon fast Tradition ist, mit der Jahresbilanz des Soziologen und Gesellschaftsanalytikers Armin Nassei. Das Gespräch hat wenige Stunden vor dem Magdeburger Weihnachtsmarktanschlag stattgefunden, sodass die Tat, ihre Hintergründe und ihre Folgen noch nicht thematisiert werden konnten. Geführt hat es Ulrich Kühn und er hat Armin Nassei zunächst gefragt, wie er dieses Jahr bilanzierend überschreiben würde.
Es kann nur besser werden.
Sehr schön. Was drückt sich überhaupt in dieser komischen Neigung aus, der wir jetzt auch wieder frönen, natürlich dann gleich mit dem gebührenden Ernst, zurückzuschauen, Bilanz ziehen zu wollen? Ist das ein Festhalten an einem Ritual? Ist es ein psychologisches Bedürfnis? Oder kann es sogar sein, dass es der Wunsch einer Gesellschaft nach Standortbestimmung ist? Nötig vielleicht, aber zugleich unerfüllbar?
Naja, zumindest hat man weniger Reflexions- oder sagen wir mal Legitimationslasten, um zu begründen, dass man jetzt sowas wie einen Rückblick macht. Das macht man ja meistens nicht im Juni oder im Oktober, sondern zum Ende des Jahres. Und dass wir das Jahr einteilen, hat auch natürliche Ursachen, wenn man so will. Also ab dem Winteranfang werden die Tage wieder länger. Das heißt, man könnte sagen, das ist nicht nur ein Ritual, sondern hat auch einen natürlichen Hintergrund, dass es sowas wie einen Zyklus gibt. Und wenn diese Zyklen stattfinden, dann ist man ja irgendwann wieder an der Stelle, an der man mal war. Und dann lohnt es sich, zurückzublicken.
Erinnern an die Höhen und Tiefen eines Jahres. Wir werden da nicht ausweichen, die beklemmende Weltlage, Zustand der Politik. Aber ich würde es gern versuchsweise mit was Positivem angehen lassen wollen. Fußball nämlich, die EM im eigenen Land. Das war ein Moment endlich wieder aufflackernder Zuversicht. Aber war das so? Reicht das wirklich über den Fußball hinaus? Oder sind das Wunschprojektionen einer erschöpften Gesellschaft, dass das doch was gebracht haben möge?
Naja, das sind natürlich Wunschprojektionen und man kann sich ja, da es viele Sportarten gibt und sehr unterschiedliche sportliche Anlässe und Ereignisse, immer das suchen, was man gerade beschreiben will. Also diejenigen, die die Dinge in negativen Farben malen wollen, suchen sich vielleicht andere Sportereignisse aus, als die, die es positiv zeigen wollen. Insofern kann man das sicherlich so nicht generalisieren, aber ich würde schon sagen, dass Sport, den viele Menschen gucken, fast ein kollektives Erlebnis ist, natürlich zur Stimmungsaufhellung beitragen kann. Und das war hier tatsächlich der Fall.
Diese EM, die war begleitet von einem Klagelied. Und das führt uns vielleicht schon dem Analytischen näher, was Sie naturgemäß als Soziologe beizutragen haben. Nämlich dem Klagelied, das Deutschland seit Jahren prägt und das an Deutschland nagt und auf der Seite vieler Gäste aber offenbar noch für Überraschung gesorgt hat. Nämlich, wer im besten Glauben mit der Deutschen Bahn einreist und dann leider erst zur zweiten Halbzeit ankommt oder wer im Land lebend aus Erfahrung schon immer eine Stunde früher losfährt als laut Fahrplan nötig, um den Termin nicht zu verpassen, der erlebt ja sowas wie eine dysfunktionale Infrastruktur. Und die Neigung, solche Erfahrungen zu generalisieren und in Verhältnis zum nationalen Selbstverständnis zu setzen, die ist vermutlich in dem ablaufenden Jahr auch nicht gerade kleiner geworden.
Ja, die ist nicht kleiner geworden und ich würde fast sagen, dass der Zustand der Bahn, die ja manchmal durchaus auch pünktlich kommt, also ich bin wirklich ein sehr hochfrequenter Bahnfahrer, das meiste funktioniert ja auch, aber diese Abweichungen, die machen einen schon mürbe und die sind natürlich ein Anlass, darüber nachzudenken, warum wir das nicht hinkriegen, Infrastrukturen so zu haben, dass sie auch wirklich funktionieren. Das ist für uns Deutsche vielleicht nochmal was ganz Besonderes, weil das positive Vorurteil über die Deutschen ja zumindest darin besteht, dass wir diese infrastrukturellen, technischen, geregelten Dinge eigentlich ganz gut im Griff haben. Und das war ja für internationale Beobachter durchaus auch ein Anlass für Spott bisweilen zu sehen, dass eine italienische Bahn womöglich pünktlicher fährt. Man kann daran eigentlich auch sehr schön sehen. Sie haben ja das Gespräch begonnen mit der Frage, wie Erinnern eigentlich stattfindet. Man tut das natürlich immer in bestimmten Erwartungsräumen und dazu gehört eben auch das Stereotyp, das wir über uns selber haben und deshalb ist dieses Bahnthema für uns ein ganz besonderes, aber es ist natürlich auch ein Symbol dafür, dass politisch viel liegen geblieben ist, dass es offenbar Finanzierungsprobleme gibt, dass wir womöglich nicht sehen, dass das auf die Stimmung der Leute tatsächlich so ein bisschen drückt. Nicht so, dass man mit der Bahn nirgendwo hinkommt, aber wenn man das als Symbol dafür verwenden kann, dass andere Dinge auch nicht funktionieren, dann ist es mehr als nur eine Bahn, die bisweilen zu spät kommt.
Und auch das kann man ja symbolisch lesen. Und wenn das schon so eine Symbolkraft hat, dann kommt man zu einer Neigung, die man auch beobachten kann, dass nämlich generalisierend Verantwortung für solche symbolhaften Entwicklungen zugewiesen wird, dafür, dass die Dinge nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Da landet der Blick dann schnell bei den gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern. Volksvertretern. Wird diese Verantwortung in angemessener Weise zugemessen oder hat das was selbstzweckhaft Entlastendes bekommen?
Ja, mit Kausalitäten umzugehen ist ohnehin schwierig, ne? Also wir hätten ja gerne eindeutige Kausalitäten. Wir würden gerne sagen, diese Abweichung hat einen ganz bestimmten Grund und den können wir benennen. Im politischen Raum ist dafür sogar eine bestimmte Position erfunden worden, nämlich die Position des Ministers oder der Ministerin. Aber diese Zurechnungen sind natürlich immer starke Vereinfachungen. Es gibt einige strukturelle Probleme, mit denen wir zu tun haben, nämlich zum Beispiel mit dem Finanzierungsmodell, zum Beispiel damit, welche Unternehmensstruktur die Bahn eigentlich hat, auch damit, ob ein politischer Wille überhaupt da ist, sich damit zu beschäftigen. Also das sind ja multifaktorielle Dinge, die da immer eine Rolle spielen. Und insofern kann man keine eindeutigen Kausalitäten nennen. Aber wir wissen ziemlich genau, dass die Unterfinanzierung und die Unternehmensstruktur der Bahn natürlich dazu führt, dass die armen Leute, die das alles machen müssen, dafür wahrscheinlich noch einen relativ guten Job hinkriegen.
Ist es dann eine Illusion, wenn man überhaupt der Vorstellung anhängt, man könnte, wenn man nur tief genug bohrt, Kausalitäten dann doch entdecken, weil in Wahrheit ab einem gewissen Punkt eben lose Enden entstehen, ob man nun will oder nicht?
Ja, und man muss wahrscheinlich anerkennen, dass es so ist. Wir hätten es natürlich viel, viel einfacher, wenn man die eindeutigen Verantwortlichkeiten erkennen würde, ne? Also natürlich ist an der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage der Wirtschaftsminister schuld, den man dann auch entsprechend benennen kann. Und natürlich sind die Woken daran schuld, dass wir keine eindeutigen Identitäten mehr haben und so weiter und so weiter. Das sind vereinfachte Redeweisen. Die darf man vielleicht gar nicht so ernst nehmen, obwohl sie im politischen Raum viel Schaden anrichten können. Ich als Soziologe interessiere mich eher dafür, warum handelt es sich eigentlich um so multifaktorielle Dinge? Also ein Thema, das in diesem Jahr doch fast alle bewegt hat und wo es eine interessante, man könnte fast sagen, Konsens unterschiedlicher Akteure gegeben hat, das ist dieses Thema des Bürokratieabbaus, ne? Also alle sind eigentlich dafür, Bürokratie und starke Regulierung, eigentlich müsste man von Regulierungen reden, nicht von Bürokratie, starke Regulierungen abzubauen. Und dann könnte man ja denken, wenn das alle wollen, dann müsste das ja eigentlich relativ einfach zu kriegen sein. Und dann stellt man fest, dass manche Regeln auch dazu da sind, um zum Beispiel Anspruchsberechtigungen hinzukriegen oder dass je stärker wir in einer komplexen Gesellschaft uns verantwortlich fühlen, dass manche Dinge richtig laufen, man Verordnungen machen muss und eigentlich jede Verordnung wieder eine stärkere Regel ist und man geradezu paradoxe Verhältnisse hat, dass Regulierung eben dann auch zum Teil eine Verunmöglichung ist, obwohl sie etwas ermöglichen soll. Und dann stellt man fest, dass diese Probleme, mit denen wir zum Teil zu tun haben, so komplex sind, dass man sie kaum angemessen beschreiben kann. Aber die Krakeler gehen hin und sagen, die Regulierung muss weg und dann ist die Freiheit da und dann wird das schon alles funktionieren. Das ist wirklich sehr nervig, dass der öffentliche Diskurs diese Sachfragen immer nur so in Verantwortlichkeiten formuliert oder so tut, als würde der Wille schon reichen, um die Dinge loszuwerden.
Wer sich Schutz wünscht, wer sich Sicherheit wünscht und zugleich vielleicht wünscht, freier von Regeln zu sein, mag sich dessen gar nicht bewusst sein, dass das ein paradoxer Wunsch möglicherweise ist. Ich habe in diesem Jahr gelernt, und zwar von der Juristin Frauke Rostalski, dass ums Jahr 2000 herum noch darüber nachgedacht worden sei, den Beleidigungsparagrafen komplett aus der Gesetzgebung zu entfernen. So nach dem Motto, in einer zivilisierten, modernen Gesellschaft ist sowas Altmodisches wie ein Ehrbegriff doch gar nicht mehr angezeigt. Und stattdessen hat sich das ab einem gewissen Zeitpunkt dann in die entgegengesetzte Richtung so sogar entwickelt, um den Bedürfnissen nach Schutz vor Beleidigung, vor Angriffen, um vielleicht auch gewachsenen Empfindlichkeiten Rechnung zu tragen.
Ja, also gerade dieses Beispiel ist ja geradezu eine Albernheit, ja, zu denken, dass man bestimmte Effekte, die darin bestehen, dass wir einen starken Hang zur Elitenkritik in dieser Gesellschaft zurzeit haben, wofür es ja auch manchmal gute Gründe gibt, dass man dieses Problem einer aus den Fugen geratenen Stimmung durch das Strafrecht loswerden kann. Ich halte das in der Tat für ein sehr, sehr schönes Beispiel zu sehen, dass diese Form der Regulierung sogar an der Sache vorbeigeht, die man damit lösen will. Da hat Frau Rostalski vollkommen recht, wenn sie sagt, dass das eigentlich albern ist, weil wir vor kurzem noch darüber nachgedacht haben, dass es sich irgendwie um ein paar Worte handelt, bei denen Menschen etwas aushalten müssen. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie auch einen Blick drauf haben sollte, gerade in Zeiten von sozialen Medien, ja, eine übertriebene Form sozusagen der Kritik, die tatsächlich beleidigend ist, auch zu verfolgen, aber da besonders Straftaten Zustände einzuführen, das halte ich für vollständig falsch. Und auch an diesem Beispiel kann man eigentlich sehen, dass die Komplexität der Gesellschaft sich gar nicht nur in Regulierung zeigt, sondern vor allem in, ja, man könnte sagen, einem Anwachsen von Ausnahmetatbeständen. Ja, das haben wir ja auch in der ökologischen Frage, dass man macht irgendwie ein Heizungsgesetz oder irgend sowas und die Grundidee ist eigentlich gar nicht schlecht, aber damit das in die Gesellschaft passt und sozial abgefedert wird und all diese Dinge, braucht man so viele Ausnahmetatbestände, dass kein Mensch mehr irgendeinen Überblick hat und dann natürlich in empirischen Untersuchungen rauskommt, dass man keinem politischen Akteur eigentlich zutraut, die Probleme zu lösen, weil sie eigentlich kaum mehr überblickbar sind. Und wenn man sich das anguckt, dass ungefähr 60% der Befragten in solchen Untersuchungen sagen, kein politischer Akteur ist in der Lage, das Problem zu lösen. Übrigens auch nicht die AfD, der wird es auch nicht zugerechnet, die ja genau die Leute wählen, die eigentlich den sogenannten Etablierten nichts mehr zutrauen. Dann ist es doch ein Hinweis darauf, dass die Menschen womöglich sogar die Hoffnung verloren haben, dass es sowas wie kompetente Problemlösungsstrategien überhaupt geben kann. Und das wirkt sich dann wieder auf die Stimmung aus, bei der womöglich mehr Beleidigungen vorkommen.
Sie hören das Gespräch auf NDR Kultur zum Jahresabschluss mit dem Soziologen Armin Nassee. Herr Nassee, Sie sind der Meister des nüchternen Blicks. Wie haben Sie die Tage wahrgenommen, in denen die Ampel zerbrach? Was ist da eigentlich vor sich gegangen?
Naja, die Leute haben getan, als sei es eine Staatskrise. Dabei ist es nur eine Regierungskrise gewesen. Darüber ist ja sehr, sehr viel gesagt worden. Auch da ist mit vielen Kausalitäten gearbeitet worden. Man wusste gleich, wer die Schurken sind. Man hat ja unrealistische Vorwürfe gemacht, dass man sich womöglich darauf vorbereitet hat, bestimmte Szenarien irgendwie durchzuspielen, um aus dieser Koalition rauszukommen. Ich meine, ich würde mich eher wundern, wenn es solche Vorbereitungen nicht gegeben hätte. Die FDP hat der Öffentlichkeit wenigstens noch den Gefallen getan, irgendwie einen unangemessenen Begriff mit dem D-Day zu erfinden, auf dem man dann rumhauen konnte. Ich weiß, das ist ein bisschen unakademische Beschreibung, aber fand das ein bisschen albern, sozusagen da auch diese Form von Erregung vorzuführen. Also der eine ist so empört, dass er beim Ablesen fast mit den Lippen zittert und der andere hat fast Tränen in den Augen, weil er sein Amt verloren hat. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen unwürdig. Wenn so eine Regierung nicht mehr kann, dann muss man halt raus und es gehört zum politischen Geschäft dazu, dass man Zeitmanagement machen muss und die Frage ist, ist man jetzt getriebener oder ist man der, der es tut? Also wenn der Kanzler ein bisschen gewartet hätte, dann wäre die FDP wahrscheinlich selber rausgegangen, aber so ist es andersrum gekommen. Eigentlich ist es eine Regierungskrise, mit der man viel rationaler umgehen könnte. Ich finde daran total interessant, dass trotz dieser zum Teil unwürdigen Form von Kommunikation die Institutionen unseres politischen Systems ganz gut funktionieren. Also es hat ja dann doch irgendwie eine Dämpfung dadurch stattgefunden, dass man festgestellt hat, es gibt jetzt Regeln für diesen Fall. Ja, also die Regeln heißen, die Regierung ist zerbrochen, aber damit ist das Land trotzdem nicht unregierbar. Es gibt Regeln, wie man zu Neuwahlen kommt. Es gibt Akteure, die dazu etwas tun müssen, die Energie aus der ganzen Sache rausnehmen. Also ich würde sagen, wir können an diesem Beispiel sehen, dass wir zumindest Vertrauen in die Verfahren und in die Strukturen des politischen Systems bekommen können, wenn wir schon kein Vertrauen in die handelnden Akteure haben.
Mich interessiert auch die Frage nach Maßstäben. Man erlebt ja seit diesen Novembertagen mindestens dreierlei. Da ist dieses fast nicht enden wollende Schuldzuweisungsspiel. Da ist eine damit verbundene hitzige Personalisierung, die auch gleich den jungen Wahlkampf geprägt hat. Und dann gab es da, Sie haben schon darauf angespielt, diese denkwürdige Erscheinungsform rhetorischer Janusköpfigkeit, diese Wiederkehr des ganz hohen Tons mit altmodischen Begriffen wie sittliche Reife und Niedertracht. Und zugleich wird die Luft aus der Sache gelassen, wenn Friedrich Fritze Merz angeblich Tünkram erzählt. In Medien, die es mehr mit Merz oder Lindner halten, wurde dann teils so getan, als geschehe gerade was unerhört Neues. Was in Amerika Trump-Niveau ist, bei uns jetzt Scholz-Niveau, hieß es in der Bild-Zeitung. Und da drängt sich, finde ich, schon die Frage nach der historischen Maßstabssicherheit auf oder nach der Redlichkeit des Arguments. Das ist doch in Wahrheit alles nicht neu gewesen, oder?
Natürlich ist es nicht neu gewesen. Und ich meine, das hängt ja auch mit dem Erinnern zusammen. Damit sind wir wieder bei unserem Anfangsthema. Wir erinnern uns ja meistens an Dinge so, dass sie eigentlich ganz gut in ein Erinnerungsschema passen und erinnern uns deshalb bisweilen nur an das, was eigentlich logisch ableitbar ist. Und jetzt haben wir es natürlich, also wenn wir sozusagen in der Geschichte der Bundesrepublik uns die Konflikte angucken, dann wirkt das irgendwie alles sehr geordnet und man kann sich das irgendwie vorstellen, wie das gelaufen ist. Andersrum, wenn man in der gleichen Situation gewesen ist, gab es die gleiche Empörung, die zum Teil echt war, zum Teil gespielt war. Im politischen Raum weiß man ja sowieso nicht, was wirklich authentisch ist, weil Authentizität auch etwas ist, was man politisch einsetzen muss. Also ich muss sagen, mich hat das gar Ganze gar nicht so sehr erregt. Ich war eher erstaunt darüber, wie lange man dieses Theater durchhalten konnte, was einen ja auch dann daran hindert, inhaltlich zu reden. Und wir haben ja sehr schön gesehen, wie der Übergang eigentlich von einer gescheiterten Regierung zu dem Beginn von Kommunikationsformen vonstatten ging, die dann Wahlkampfkommunikation waren. Am Kanzler konnte man das besonders gut sehen, der seine Kommunikationsstil tatsächlich relativ schnell von einer ruhigen moderierenden Führungskraft mit relativ wenig Führungsanspruch, wie man das kritisch wahrscheinlich doch sagen muss, zu jemandem, der jetzt mit sehr, sehr lautem Ton bestimmte Formen von Wahlkampf macht. Das tut eigentlich dem politischen System nicht gut, dass man das so deutlich sieht, weil das nicht unbedingt dazu beiträgt, den Menschen das Gefühl zu geben, dass da Leute sind, die wirklich kompetente Entscheidungen treffen können.
Wenn wir von Wahlkampfmodus und Personalisierung, vom Wechsel des Tons, vom Anpassen des Tons an Umstände sprechen, wie haben Sie denn das erlebt, was Markus Söder für ratsam gehalten hat, nämlich Willy Brandts historischen Kniefall von Warschau zu reinszenieren in dieser Zeit, in der Köpfe Bilder, Botschaften auf engstem Raum die Auseinandersetzung prägen? Das ist ja vielen sehr sauer aufgestoßen. Würde mich sehr interessieren, wie Sie, Armin Nassehi, zu einer solchen Geste stehen, ob Sie die auch als in Wahlkampfinstrumentalisierung eingepasst, erlebt, empfunden, wahrgenommen, gedeutet haben oder dem Markus Söder, diesem Politiker, zugestehen, dass das auch eine Geste aufrichtigen Willens war, sozusagen im Sinken auf die Knie.
Also ich bin jemand, Sie haben es ja auch schon angedeutet, als Sie mich hier versucht haben zu beschreiben, jemand, der versucht, auf Empörung zu verzichten. In diesem Fall kann ich das wirklich nicht. Ich fand das wirklich also unglaublich, dass jemand an diesem historischen Ort diese historische Geste wiederholt. Auch noch in einer Situation, die völlig anders ist, als diese Geste das erste Mal gemacht worden ist. Ich muss sagen, ich finde das total unangemessen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Handelnde, um den es hier geht, nämlich den bayerischen Ministerpräsidenten, ja womöglich zu einer Art von posenhafter Politik neigt, die vielleicht noch weiter von den Sachproblemen wegführt, als es ohnehin schon der Fall ist. Mich hat das wirklich empört in der Situation, diesen Kniefall dort zu machen. Das ist pure Pose. Und das erleben wir ja ohnehin, dass sehr, sehr viele Dinge, die in der Öffentlichkeit geschehen, eher so popkulturelle Pose sind. Also man kennt Bilder von Bildern, die man als Bilder kennt und die kopiert man dann, weil alle Leute das kennen und halten das dann für die Realität.
Und Kompetenz und Verzicht auf gewisse Kalküle könnten doch momentan besonders gefragt sein. Lassen Sie uns noch ein bisschen in die große, weite Welt schauen. Russland führt seit bald 3 Jahren seinen Krieg in der Ukraine. Inzwischen kämpfen dort nordkoreanische Soldaten. Das ist auch eine neue Entwicklung dieses Jahres. In Syrien ist binnen sehr kurzer Zeit das Assad-Regime gestürzt worden, Zukunft völlig offen. Und in den USA ist Trump triumphal wieder gewählt worden. Gibt es da ein verbindendes Element und vielleicht auch in der Art und Weise, wie die deutsche Gesellschaft auf diese fundamentalen Entwicklungen reagiert, ein verbindendes Element?
Also ob es ein verbindendes Element dieser Ereignisse gibt, das ist schwer zu sagen. Man könnte jetzt sagen, das sind alles unerwartete Ereignisse, aber das stimmt ja auch nicht so richtig. Das sind durchaus auch Dinge, mit denen man zum Teil rechnen konnte. Was die Dinge schon vereint, das ist jetzt aus einer eher deutschen Perspektive und das wäre eine starke These, die ich selber seit einiger Zeit vertrete, dass vieles von dem, was wir zurzeit als Krise erleben, vor allem darin besteht, dass voraussetzungsvolle eigentlich von funktionierenden Strukturen zurzeit besonders sichtbar wird. Und man kann sagen, der Überfall Putins auf die Ukraine ist ja nicht etwas, was aus heiterem Himmel kam, aber wir waren eigentlich nicht in der Lage, das wirklich ernst zu nehmen und auch sichtbar zu machen und sind dann sozusagen von etwas überrascht worden, was schon länger andauert, dass Trump wiedergewählt wird. Das wollte man irgendwie nicht so richtig glauben und musste sich schon irgendwie darauf vorbereiten. Und das hängt ja mit dem anderen Thema zusammen. Das wird zum Beispiel bedeuten, dass die Sicherheitsarchitektur Europas womöglich in Frage gestellt wird, überhaupt, dass wir wieder über geostrategische Fragen und Sicherheitsfragen nachdenken würden. Meine Generation gehört eigentlich zu denen, die fälschlicherweise geglaubt hat, dass 1990 das Thema zu Ende war. Man musste nicht die These vom Ende der Geschichte vertreten, aber hat so gedacht, jetzt kommt die wirtschaftliche Globalisierung und dann haben wir doch so etwas wie eine globale Welt, in der wir uns wechselseitig wirtschaftlich voneinander abhängig machen und Kriege unwahrscheinlicher werden. Und ich würde sagen, das, was in Syrien passiert, das ist ja auch etwas, was von geostrategischer Bedeutung deshalb ist, weil eigentlich alle geostrategischen Akteure in der Region dort die Finger mit im Spiel hatten, übrigens sehr, sehr stark auch die Russen die Finger mit im Spiel hatten und tatsächlich eine völlig neue Stabilisierung eigentlich der Region nun angezeigt ist, bei denen viele der Dinge, auf die man sich vorher verlassen konnte, nicht mehr verlassen kann. Und das produziert natürlich Unsicherheit. Und in Deutschland haben wir uns eigentlich daran gewöhnt, dass man solche Dinge sich viel zu spät anguckt. Und das rächt sich im Moment. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass wir wenig Kapazitäten haben, eigentlich mit diesen Dingen umzugehen. Ja, also sowohl verteidigungspolitisch als auch wirtschaftspolitisch. Ich würde sagen, als auch außenpolitisch in dem Sinne, wie wir uns eigentlich in der Weltgesellschaft zurzeit positionieren. Da ist einiges zu tun und einiges liegen geblieben.
Wir reden ja seit Jahren über multiple Krisen, über Zeitenwenden, über existenzielle Menschheitsbedrohungen. Dann treten Ereignisse ein wie die wir jetzt gerade eben besprochen haben. Und wir reden über alles, was sich mit solchen Erfahrungen und Einsichten verbinden könnte oder sollte. Und nach dem jeweiligen Erschrecken, das ja manchmal gewaltig war, gibt es aber dann doch Gewöhnungseffekte und Trägheiten in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Ein Soziologen kann das nicht verwundern. Sie schreiben es in den Anfängen ihres jüngsten Buchs Kritik der großen Geste und beschließen dann aber, dass es produktiv sein könnte, sich eben doch zu wundern. Inwiefern und vor allem, wie geht das, wenn man ja gerade nicht naiv ist?
Also die Trägheiten sind in der Tat die Geschäftsgrundlage eigentlich dessen, womit sich die Sozialwissenschaften beschäftigen. Also man muss sich ja sozusagen soziale Systeme vorstellen als Apparate, in denen Menschen sind und denen Akteure unterschiedlicher Natur sind, Ereignisse sind, die alle auch anders sein könnten und trotzdem funktionieren sie unglaublich regelhaft. Also wir wissen in diesen Krisen ja interessanterweise, wer was wann wie zum Thema sagen wird und wir wissen auch die Akteure, wie sie dabei aussehen, wie sie das sagen. Also es ist alles unglaublich kalkulierbar. Das heißt, diese Trägheiten, die werden wir eigentlich schwer los und die haben natürlich auch eine positive Funktion, wenn man die Welt jeden Tag neu erfinden müsste. Das würden wir gar nicht aushalten. Gleichzeitig hindern uns diese Trägheiten natürlich auch, notwendige Dinge zu tun. Also, dass es den Klimawandel gibt, das wissen wir jetzt irgendwie seit Anfang der 1970er Jahre. Aber dass Dringlichkeiten erst uns dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun, das ist irgendwie merkwürdig, dass wir genau wissen, dass es in Europa sicherheitspolitische Probleme gibt. Also wir wissen es spätestens seit 2014, aber auch schon ein bisschen vorher. Das ist irgendwie ein abstraktes Wissen gewesen. In all unserer Trägheit musste man sich damit nicht beschäftigen. Jetzt stehen wir vor einer Situation, wo man sich Fragen stellen muss, welches Sondervermögen können wir denn jetzt eigentlich verwenden, dass uns das Bundesverfassungsgericht wieder um die Ohren hauen wird, um die Bundeswehr verteidigungstauglich zu machen. Und das gilt für manche andere Politikthemen auch. Also die Trägheit geht zum Beispiel so weit, dass man sagen muss, dass es bis jetzt noch keinen Wahlkampf gegeben hat, der sich mit den wirklichen Folgen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz beschäftigt hat. Das wird unsere Gesellschaft total durcheinander bringen. Wertschöpfungsketten in digitalen Ökonomien werden sich ändern. Die Art, wie wir arbeiten, wird sich ändern. Die Art, wie wir leben. Und wir können das sozusagen in unserer Trägheit ausblenden und immer noch politische Diskussionen führen, als wären wir in den 70er oder 80er Jahren, wo die einen sagen, wir brauchen mehr Staatstätigkeit, die anderen, wir brauchen weniger Staatstätigkeit und kaum jemand denkt darüber nach, welche Staatstätigkeit eigentlich, was ist die Rolle von Staaten eigentlich in diesen Geschichten, etwas, was man nach dem Zweiten Weltkrieg für die Industriegesellschaft ziemlich gut gelöst hat, das völlig neu ansteht. Das kann ich jetzt hier so sagen und darüber kann man irgendwie auch resonieren, darüber wird viel geschrieben, aber im öffentlichen Bewusstsein und den politischen Akteuren taucht das eigentlich kaum auf. Die Chance besteht darin, dass zurzeit vieles sichtbar wird und man sich mit den Dingen einfach beschäftigen muss. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig und das tun wir ja auch gerade.
Jetzt haben Sie einen großen Bogen in eine mittlere und womöglich fernere Zukunft gezogen, verbunden mit der sicheren Erwartung, dass das auch in diesem Wahlkampf vermutlich nicht die angemessene Rolle spielen wird. So höre ich das jedenfalls heraus. Kein Blick zurück ohne Blick nach vorn, vielleicht auch auf die nähere Zukunft. Im Januar wird Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen. Dem Tag der Bundestagswahl, dem 23. Februar, folgt unmittelbar der dritte Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Sie sind ja Soziologe und nicht Prophet, aber vielleicht gibt es, und das haben Sie vorhin auch schon mal kurz angedeutet, sowas wie eine Soziologie der Erwartung und des Erwartungsmanagements, auch für solche kleineren Zeiträume. Und da würde mich als letzte Frage interessieren, kann dieser Wahlkampf unter den Vorzeichen der Trump-Putin-Konstellation, all dessen, was wir besprochen haben, womöglich noch zu einem Friedenswahlkampf mutieren, so wie das Gerhard Schröder 2002 schon mal gemacht hat? Wäre in der Gesellschaft Bereitschaft da, vielleicht auch um anderen ganz großen Themen auszuweichen?
Also, ich hätte schon Schwierigkeiten mit dem Begriff des Friedenswahlkampfs, ne? Natürlich, also das ist ja eine interessante semantische Figur, wie wir sie zurzeit haben. Also diejenigen, die Waffen in die Ukraine liefern wollen, sind nicht diejenigen, die den Frieden wollen. Also das sind ja zum Teil Semantiken, die wir aus naiven Diskussionen aus der Friedensbewegung der 1970er Jahre noch kennen. Aber dass natürlich sozusagen sich auch die SPD zurzeit, der Kanzler zurzeit sehr, sehr stark geriert als der Mäßigende, den Frieden stark machende inszeniert und wir interessanterweise Grüne haben, die inzwischen diejenigen sind, die sagen, der Westen hat besonders viel zu verlieren und deshalb müssen wir wehrhaft sein. Das sind ja ganz neue Konstellationen, in denen auch diese Begriffe stattfinden. Ich habe eigentlich nicht so die große Hoffnung, dass man im Wahlkampf irgendwie zu einer besonderen Vernunft kommt. Im Moment geht es um die Distinktion der unterschiedlichen Akteure gegeneinander und ob das Thema Trump und ob das Thema des dritten Jahrestages da überhaupt eine Rolle spielt. Das glaube ich nicht. Wir sind zurzeit so stark auf uns selber bezogen, dass es auch den politischen Akteuren fast nicht möglich ist, sowas wie angemessene Konzepte zu machen. Ich meine, dass es überhaupt einen dritten Jahrestag dieses Angriffs gibt, das liegt ja unter anderem auch daran, dass der Westen relativ wenig konzertiert gehandelt hat. Aber das ist wieder die Sache mit den Trägheiten. Ja, man kann sozusagen bestimmte Dinge dann nicht tun. Man hätte sich raushalten können oder man hätte konsequent handeln können. Aber was haben wir eigentlich gemacht? Ein Muddling through durch bestimmte Dinge. So funktioniert leider Politik in solchen Situationen, dass man etwas tut, was dann den Namen trägt, aber gar nicht die Sache selber ist. Und für sowas ist ein Wahlkampf ja wie gemacht, weil es eigentlich gar nicht um Sachfragen geht, sondern eigentlich nur um die Frage, ob man demoskopisch und hinterher auf dem Wahlzettel irgendwelche Erfolge erzielen kann. Das ist leider eine sehr negative Diagnose, aber ich fürchte, sie ist realistisch.
Armin Assey, ganz herzlichen Dank. Die Gedanken des Soziologen und Gesellschaftsanalytikers geben Ihnen hoffentlich Stoff für Ihre eigenen gar nicht trägen Gedanken. Und wenn Sie Armin Asseys jüngstes Buch Kritik der großen Geste lesen möchten, 224 Seiten bei CH Beck erschienen. Ich bin Ulrich Kühn, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und schon jetzt einen exzellenten Rutsch. Tschüss.
MDR Kultur.